Heute bei True Crime Germany, der Hammermörder geht stets nach dem gleichen Muster vor. Er schießt Menschen, stiehlt ihre Fahrzeuge und überfällt dann Banken. Es führt zu einem großen Polizeieinsatz, doch als der wahre Täter enthüllt wird, führt dies zu weiteren Tragödien. Es ist der 6.9.2016. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von True Crime Germany. Ich bin wie immer euer Moderator Toni und mit dabei sind außerdem Christian.
Hallöchen.
Und Dominik.
Hallöchen.
Und bevor wir in den heutigen Fall einsteigen, möchten wir euch noch einmal vielmals danken für das viele tolle Feedback, das wir von euch bekommen. Wir haben mitbekommen, dass sich viele von euch auch vor unseren Episoden gruseln oder zumindest häufiger mal mummig zumute wird. Das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Und ich denke, das wird sich auch heute nicht ändern, denn heute reden wir über den Hammermörder. Aber auch ansonsten vielen, vielen Dank. Ihr hört unseren Podcast bei den verschiedensten Gelegenheiten, einige beim Autofahren, andere auf dem Hometrainer, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ja, danke, empfehlt uns auch weiter und erzählt uns natürlich immer eure Meinung, denn so sind auch wir jede Woche, jede zweite Woche aufs Neue motiviert, in die dunklen Verbrechen der deutschen Geschichte einzusteigen. Aber steigen wir doch in den heutigen Fall ein. Wie gesagt, es handelt sich um den Hammermörder. Christian, was genau ist das?
Ja, beim Hammermörder handelt es sich tatsächlich um eine Mordserie, die Mitte der 80er Jahre vor allem in kleineren Ortschaften in der Nähe von Stuttgart und Heilbronn stattfand. Insgesamt bezog sich das Ganze auf 3 Raubmorde und 4 Raubüberfälle. Und der erste Mord geschah am 3.5.1984 auf einem Parkplatz bei Marbach am Neckar, also auch in der Nähe von Stuttgart, auf einem 47 Jahre alten Ingenieur und Handelsreisenden, der auf einem Parkplatz aus dem Nichts überfallen wurde und erschossen wurde. Im Anschluss an die Tat hat der Täter, also der Mörder, das Auto gestohlen von seinem Opfer und hat im Anschluss direkt in eine Volksbank in Erbstetten, also auch eine kleinere Ortschaft, überfallen und dort 4.790 D-Mark erbeutet. Bankangestellte, die den Mann beobachtet haben, haben den Täter so auf 35 bis 40 Jahre alt geschätzt und ihn relativ ebenfalls schlank eingeschätzt, dunkelblonde, glatte Haare. Er war in einem dunkelblauen Anzug gekleidet. Und man konnte das Fahrzeug noch als weißen BMW mit Aschaffenburger Kennzeichen erkennen. Direkt nach dem Überfall wurde sofort eine Ringfahndung ausgelöst und auch der Fluchtwagen des Täters, dieser BMW, wurde dann von einer Polizeistreife zwischen 2 Ortschaften Affalterbach und Erdmannshausen entdeckt. Etwas später entdeckte dann ein Spaziergänger die Leiche des Opfers, des 47 Jahre alten Ingenieurs. Wir verzichten heute bewusst mal so ein bisschen auf Namen von den Opfern. Hat jemand dann die Leiche in einem Gebüsch auf diesem Waldparkplatz entdeckt. Anhand der Papiere konnten dann die Polizisten auch die Identität des Opfers feststellen und man konnte auch relativ rasch eine Verbindung zu dem Fluchtauto herstellen, weil man halt anhand der Halterdaten erkennen konnte, okay, diese Person, dieses Auto, das gehört zusammen. Und so konnte man dann auch feststellen, dass der Bankraub, der stattgefunden hat, auch gleichzeitig mit diesem Mord zusammenhängt. Man hat dann auf Hochtouren ermittelt und diese große Fahndung gemacht, aber zunächst ohne Erfolg.
Genau. Halten wir mal fest, wir haben auf jeden Fall einen Raubüberfall. Ein Mann wurde direkt ins Gesicht geschossen. Scheinbar wollte der Täter wirklich nur das Auto haben, ist damit dann zu einer Bank gefahren und hat dann mit einem Hammer dort die Scheiben eingeschlagen. Und deswegen handelt es sich heute um den Hammermörder. Nicht, weil er jemanden mit einem Hammer erschlagen hat, sondern tatsächlich wegen der Art, wie er eben seine Überfälle durchgeführt hat. Und ich habe es gerade schon in der Mehrzahl gesagt, denn das war noch lange nicht das letzte Mal, dass der Hammermörder zugeschlagen hat. Dominik.
Ja, also der zweite Mord hat sich relativ kurz danach, etwas mehr als ein halbes Jahr danach, am 21. Dezember, kurz vor Weihnachten 1984, ereignet. Und zwar auf einem Waldparkplatz in Großbottwar, das ist auch im umliegenden Kreis, stattgefunden, also auch im umliegenden Kreis des ersten Mordes. Diesmal war es wieder, was auch kurios ist, wieder ein Auswärtiger, also niemand von dem Ort direkt oder vom Umkreis, sondern ein 37 Jahre alter Engländer, der mit einem Nürnberger Kennzeichen unterwegs war. Derselbe Modus operandi. Auch hier wurde dem Opfer aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen, auf diesem Parkplatz, als er eine Pause gemacht hat. Und der Wagen wurde sofort entwendet. Das Opfer wurde noch so ein bisschen notdürftig mit Blättern zugedeckt in so einem kleinen Waldstück daneben. Und dann floh der Täter mit dem Wagen. Also genauso wie beim ersten Mal. Der Überfall, der danach auch wie beim ersten Mal stattfinden sollte, wurde noch vereitelt. Und zwar war es so, dass der Täter wieder eine umliegende Bankfiliale aufgesucht hat. Aber durch Zufall hat ein direkt in der Nähe dieser Bankfiliale gewohnt hat, diesen Wagen missverständlich als den Wagen seines Neffen identifiziert, der auch ein entsprechend grüner Golf war. Und darum hat es bei dem Wagen gehandelt, ein grüner Golf mit dem Nürnberger Kennzeichen. Und sie haben, dieses Rentner-Ehepaar hat auf den Besuch vom Neffen gewartet. Und der Rentner hat diesen Wagen gesehen, hat den Wagen für den Wagen seines Neffen gehalten, ist dann nach unten gegangen und hat so ein bisschen um den Wagen rumgeguckt und wollte seinen Neffen begrüßen. Und das hat der Täter wohl gesehen und ist dann unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Also er hat den zweiten Raubüberfall an dem Tag nicht mehr verübt. Der Rentner hat quasi unwissentlich einen Raubüberfall vereitelt. Aber dafür ist eine Woche später dann in einer Volksbank in Klebronn, das ist auch wieder im Umkreis gewesen, hat sich dann der Überfall doch ereignet. Genau wieder wie beim ersten Mal. Der Täter ging in die Bank rein, hat die Scheibe mit dem Hammer eingeschlagen, hat seine Pistole durchgestreckt, hat die Bankangestellten bedroht und hat dieses Mal einen wesentlich höheren Geldbetrag erbeutet, nämlich ca. 78.000 D-Mark. Die Bankangestellten sind dann kurz danach verhört worden, weil die Polizei natürlich sofort das Tatmotiv und alles erkannt hat. Und Bankangestellten haben dann ausgesagt, dass eine merkwürdige Fußstellung und ein watschelnder Gang beim Täter auffällig waren. Und ansonsten hat die Täterbeschreibung relativ gut auch auf die des ersten Mordes dann gepasst.
Genau.
Also wäre das heutzutage passiert, wäre ich auf jeden Fall aufgrund der Beschreibung der erste Verdächtige gewesen.
Wegen dem Watschelgang.
Ja.
Oder weil du immer einen Hammer bei dir hast. Das sollte nicht zweideutiges sein. Ja, wir haben also den zweiten Hammerüberfall und natürlich wurde dadurch noch mehr Aufmerksamkeit geweckt und das hat dazu geführt, dass dann ein 20-köpfiges Soko-Team Hammer gegründet wurde. Ich denke, daher kommt dann auch der vielleicht etwas verwirrende Name des Hammermörders und dabei handelt es sich um den bis zu diesem Zeitpunkt größten Polizeieinsatz der deutschen Nachkriegsgeschichte, ob man es glauben will oder nicht. Aber natürlich, nachdem wir eben schon wirklich den zweiten Fall haben, denke ich, dürfte für alle auch klar gewesen sein zu diesem Zeitpunkt, dass es sich eben um den gleichen Täter handelt. Und auch hier war noch lange nicht Schluss mit den Taten.
Genau. Zunächst einmal fand natürlich obligatorisch, wie immer bei True Crime Germany, am 5.7.1984 die Ausstrahlung dieses Falles über den Hammermörder bei Aktenzeichen XY ungelöst statt. Es gab keine Hinweise, also es gab zwei Hinweise, aber es gab keine genauen Spuren, die dann irgendwie näher verfolgt werden konnten. Daraufhin wurde dann die Soko auf 90 Ermittler aufgestockt. Also du hast ja eben gesagt, erst waren es 20, dann waren es 90. Es gab insgesamt zwar viele Spuren, die zu nichts geführt haben, aber es gab welche. Es gab auch viele Phantombilder, weil es ja wie gesagt von den Bankangestellten auch so Zeugenaussagen gab. Es wurden Phantombilder angefertigt, die sich aber alle so ein bisschen voneinander unterschieden. Also man konnte kein direktes, man konnte nicht direkt sagen, das ist das Phantombild, sondern die sahen irgendwie von allen Phantomzeichnern anders aus. Also es hat auch nicht viel gebracht. Auf jeden Fall machte sich so langsam Angst in der Bevölkerung breit. Viele Plätze, öffentliche Plätze vor allem, wurden gemieden, aber auch abgelegene Orte, wie diese Parkplätze zum Beispiel, bei denen die ersten beiden Morde stattfanden. Also niemand wollte so recht alleine sein. Man hat auch, gehört oder gelesen, ich weiß es nicht mehr genau, dass auch die Leute, die dort in der Landwirtschaft gearbeitet haben und auf dem Feld waren, auch nie alleine unterwegs waren und immer Verwandte oder Freunde mitgenommen haben, damit sie dort nicht alleine auf dem Feld sind. Aber es hat alles nicht gebracht. Am 22.07.1985 fand dann der dritte Mord wieder auf einem Parkplatz statt, und zwar zwischen den Ortschaften Ilsfeld und Flein. Das Opfer war diesmal ein 26-jähriger Elektriker, doch der große Unterschied war, dass es tatsächlich jemand war, der auch aus der Region kommt, also ein Ortsansässiger war. Der Mord fand wieder ähnlich statt, wieder mit einer Pistole aus dem Nichts erschossen. Unmittelbar nach dem Mord hat dann der Täter das Auto wieder zum Fluchtwagen gemacht und hat dort versucht, eine Raiffeisenbank in Spiegelberg zu überfallen. Doch dieser Raub ist dann ohne Beute ausgegangen.
Genau.
Ja, dann hat sich etwas ergeben, Dominik, was dann doch etwas komisch war.
Ja, also man hat dann die Spuren ausgewertet vom zweiten Mord. Es hat wohl auch etwas gedauert, bis man da was gefunden hat. Unter anderem wurden Nägel gefunden. Warum, was sie da verloren hatten, ist nicht ersichtlich gewesen aus den Ermittlungsunterlagen. Aber war wohl sehr ungewöhnlich und hat dazu geführt, dass da nochmal näher nachgeschaut worden ist. Und dann hat man wohl auch ein Projektil gefunden, also eine Patronenhülse, die nach der Untersuchung eindeutig auch der Polizeimunition zugeordnet werden konnte. Also man hat es untersucht und hat sich so ein bisschen überschnitten mit dem dritten Mord und hat dann gemerkt, dass es sich wohl bei dieser Patronenhülse um eine Patrone handelt, die aus einer Polizeiwaffe abgefeuert worden ist.
Genau, der Walther P5. Genau, und damit wurden die Ermittlungen natürlich dann auch in Richtung Polizei gerichtet. Wie ging es denn dann weiter?
Genau. Also der Verdacht, der sich da schon erst äußerte, das heißt Verdacht war es ja schon gar nicht mehr. Also mit Polizeimunition können ja nicht sonderlich viele Leute schießen, außer Polizisten oder Leute, die eventuell mal an eine Polizeiwaffe rankommen könnten, sollten haben. Und der Verdacht jedoch, dass es eventuell jemand aus den eigenen Reihen sein könnte, hat sich dann immer mehr untermauert dadurch, dass diese Überfälle auch zum Schichtwechsel bei der Polizei stattgefunden haben. Dadurch hätte sich der Täter eventuell einen zeitlichen Vorsprung verschaffen können. Zusätzlich haben sich dann die Überfälle auch in verschiedenen Zuständigkeitsbereichen der Polizei ergeben. Das heißt also, die Ortschaften lagen zwar alle dicht beieinander, aber es war immer eine andere Polizeidirektion dafür zuständig. Kann natürlich Zufall sein, es kann aber auch Absicht sein. Das werden wir noch sehen.
Genau, es gab dann.
Was man auch noch dazu sagen muss im Zuge der Ermittlungen, was auch damit reinspielt, ist die Tatsache, wir befinden uns Mitte der 80er Jahre. Das war die Zeit der großen Atomdemonstrationen. Auch in der Nähe gab es ein Atomkraftwerk, Neckarsweiler 2, was gerade da eröffnet worden ist in dem Zeitraum, wo sehr, sehr viele Demonstranten also Atomenergie demonstriert haben, unter anderem auch gegen den Transport von US-amerikanischen Atomwaffen. Und was auch noch dazu kommt, die RAF war ebenfalls noch aktiv Mitte der 80er Jahre. Also es war eine Zeit, in der die Polizei ohnehin schon sehr stark ausgelastet war. Auch das legt natürlich nahe, dass der Täter gewusst hat, dass er in einem Bereich agiert, wo Polizeipräsenz im eh sehr, sehr stark notwendig wird. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass nicht so viele Kräfte zur Verfügung standen für die Ermittlungen und für die Sondergruppen, die dann die Gebiete durchkämmt haben, wie es vielleicht normalerweise der Fall gewesen wäre.
Ja. Ist aber interessant, wenn man davon spricht, dass ja trotzdem der bis dahin größte Polizeieinsatz war. Also wir haben ja gesagt, das Team wurde zwischendurch auf 90 Ermittler aufgestockt. Gut, das sind natürlich aber auch verschiedene Abteilungen, denke ich. Also Ermittler, denke ich, arbeiten doch in einem etwas anderen Bereich. Ich weiß ja nicht, inwiefern da jetzt eben die Polizisten betroffen waren, die vielleicht niederen Rang sind, wie sagt man das, und dann eben bei diesen Demonstrationen mit vor Ort waren. Also ich kann es mir nicht genau vorstellen, wie es eben zu der Zeit dort vor Ort war, aber ich denke, was man eben wirklich sagen kann, ist, dass, wie du ja schon gesagt hast, dass der Täter eben wirklich dieses Insiderwissen im Voraus gehabt haben muss, dass er zu diesem Zeitpunkt die Banken überfallen kann, wo weniger Polizisten im Einsatz sind. Und dann hat es eben im Gegenteil dazu geführt, dass es so ein riesiges Ermittlungsteam gab, das es davor scheinbar nicht gegeben hat in der letzten Zeit. Also interessant, zu
Also
welchen Auswirkungen das geführt hat.
ja, also das Ermittlerteam, klar, die Sonderkommission, aber man hat ja auch immer mal ganze Gebiete durchsucht mit natürlich dann auch normalen Streifenpolizisten, wo dann wirklich Hundertschaften, mehrere Hundertschaften angefordert worden sind. Und da kann es durchaus sein, dass vielleicht aufgrund von Demonstrationen oder aufgrund von so anderen Sachen da halt weniger zur Verfügung standen, als sie vielleicht normalerweise gehabt hätten. Vielleicht hätte man dann, was weiß ich, statt 400 Mann 600 Mann gehabt oder so, ne? Aber das war auf jeden Fall nochmal sowas, was in die Zeit noch mit reingefallen ist.
Genau. Überlastung generell auch, die
generelle
die Polizei
Überlastung,
auch
ja.
überlastet und hat dementsprechend die Prioritäten auch vielleicht oft woanders hingelegt und hier vielleicht auch die Prioritäten etwas zu spät erst auf das Richtige gesetzt.
Genau.
Ja.
Ja, wir haben dann einen ersten konkreteren Verdächtigen, der dann auch von der Polizei verhaftet wurde, nämlich im August 1985. Um wen handelt es sich denn da?
Also im August 1985 wurde ein Polizeibeamter festgenommen, hat sich dann aber herausgestellt, dass derjenige unschuldig war. Es wurde auch jemand vernommen namens Pölke, Norbert Pölke. Die Spuren daraus wurden aber nicht weiter verfolgt. Das ist natürlich jetzt wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, Ermittlungen in den eigenen Reihen, Ermittlungen von Polizisten gegen Polizisten. Man könnte sich vorstellen, dass eventuell Hinweise auf die Täterschaft vielleicht nicht so zu 100% verfolgt wurden, dass vielleicht Sachen nur halbherzig gehört wurden, dass Sachen vielleicht abgetan wurden mit, ja, okay, ich glaube das demjenigen schon, weil ich denjenigen vielleicht schon länger kenne. Da geht leider aus den Ermittlungsakten nichts Genaues hervor, aber es ist ein sehr interessanter Aspekt, dass man in den eigenen Reihen ermittelt hat und wie solche Ermittlungsarbeiten im Detail ablaufen. Und wie genau man die einzelnen Hinweise verfolgt, hängt mit Sicherheit sehr stark davon ab, um wen es sich handelt und wer die Ermittlungen führt. Also, dass es da Fahndungsfehler gegeben hat und dass es da auch sehr viele unverfolgte Hinweise gegeben hat, ist später auch von der Polizei bestätigt worden und zugegeben worden. Man hat aber natürlich nicht im Detail gesagt, was es da genau ging. Aber es war auf jeden Fall Verbesserungspotenzial damals vorhanden bei den Ermittlungen.
Genau. Es hat jedoch alles nichts genutzt. Am 27.09.1985 hat der Täter wieder zugeschlagen, allerdings ohne vorangegangene Mord. Dieses Mal handelt es sich nur um einen Raubüberfall, und zwar auf eine Raiffeisenbank in Rosenberg. Und dort erbeutete der Täter 11.000 D-Mark. Er nahm dann trotzdem noch wieder einen Fluchtwagen mit, und zwar von einem Kunden. Aber dieses Mal ist wenigstens niemand ums Leben gekommen bei der ganzen Sache. Dennoch konnte erstmals ein Phantombild erstellt werden, da der Täter in diesem Fall unmaskiert agierte und auch ohne seinen Hammer, also völlig anderes Profil. Das sollte sich jedoch erst später herausstellen, dass das Ganze in einem Zusammenhang gebracht werden konnte.
Genau. Ja, man hat auch am Anfang, als dieser dritte Raubüberfall verübt war, beziehungsweise dann der vierte in dem Fall am 27.09., man hat auch am Anfang seitens der Polizei überhaupt keine Verbindung hergestellt zu dem eigentlichen Hammermörder, weil natürlich kein Hammer vorhanden war, weil kein Fluchtwagen vorhanden war, kein vorangegangener Mord und auch die Maskierung erst später stattgefunden hat. Er kam zu Fuß in die Bank, wie Chris schon gesagt hat. Und so hat man am Anfang überhaupt nicht verknüpft, dass es sich dabei vielleicht um den Hammermörder handeln könnte. Und auch das hat dazu geführt, dass sich die weiteren Ermittlungen nochmal ein Stück verzögert haben. Auch hier war es wieder recht undurchsichtig, warum da niemand drauf gekommen ist, dass ein, auch wenn es mit einem anderen Motiv stattgefunden hat, dass ein Bankraub in der Nähe von einem Täter, der sich später dann maskiert hat, dann irgendwas mit dem Hammermörder zu tun gehabt haben kann. Also auch das, ja, fällt relativ schwer zu glauben, dass da niemand in dem ganzen Polizeiapparat vielleicht irgendwie mal eine Verknüpfung hergestellt hat.
Ja. Dennoch haben die Ermittler nicht tatenlos zugesehen. Unabhängig davon, dass dort wieder ein Raubüberfall geschehen ist, haben die Ermittler dann ihre Ermittlungen vertieft. Und zwar wurden alle 12.000 in Frage kommenden Dienstwaffen der Polizei geschossen und verglichen mit den Projektilen, die man an den Tatorten gefunden hat. Außerdem mussten alle Polizisten zu Blutproben gehen. Und das hat sich darauf bezogen, dass man am Tatort, ich glaube, es war vom ersten Mord, Täterblut gefunden hat. Beziehungsweise man hat Blut gefunden bei der Bank, die er überfallen hat, sowas.
Genau. Ja, fassen wir, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt jetzt nochmal zusammen. Also wir haben hier diese drei Morde, die inzwischen stattgefunden haben und damit im Zusammenhang eben die Banküberfälle. Jetzt sehe ich gerade Quatsch, es waren vier Morde waren es zu dem Zeitpunkt schon, oder?
Nee,
drei?
Drei Morde, vier Banküberfälle.
Drei Morde,
alles klar. Genau, und wir haben eben wirklich die Polizei, die inzwischen ja, nicht nur dieses große Team gebildet hat, sondern jetzt eben wirklich in den eigenen Reihen sucht. Christian hat es gerade gesagt, 12.000 Dienstwaffen wurden überprüft und ich weiß natürlich nicht und ich weiß nicht, ob ihr dazu mehr wisst, wie viel davon in die Bevölkerung hinausgedrungen ist, dass eben Polizisten verdächtigt werden, aber die Tatsache, dass eben so viele wahrscheinliche Täter, beziehungsweise dass es eben so viele Polizisten gibt, von denen einer der Täter sein könnte, hat sicher auch zu Misstrauen geführt. Also ich denke, das
Das
war
hat
eine
ich.
schwierige Zeit vermutlich, denn ja, es hätte eben wirklich jeder sein können und wir sprechen ja hier eben wirklich von Morden, die sich mit dem gleichen Muster immer wieder wiederholen und es gibt nicht unbedingt einen Hinweis darauf, dass der dritte Mord dann der letzte war zu diesem Zeitpunkt.
Genau, es hat tatsächlich bereits nachdem ursprünglich dieser Polizeibeamte im August 85 festgenommen wurde, ist das durch die Presse so ein bisschen an die Öffentlichkeit gelangt und ab da war schon dann bei der Bevölkerung so ein bisschen Unwohlbefinden dabei, auch was jetzt die Vertrauenswürdigkeit von Polizisten anging. Also es wurde tatsächlich schon relativ früh bekannt, dass man in den eigenen Reihen ermittelt.
Ja.
Es muss wohl auch so gewesen sein, dass die Polizei wohl bewusst, also das ist, ich glaube, weniger durchgesickert als mehr wirklich bewusst von der Polizei publiziert worden. Wir haben den Mörder gefangen, wir haben den Hammermörder. Es handelt sich um einen 22-jährigen Polizeimeister. Dann wurden auch Fotos von den Opfern veröffentlicht in der Zeitung und man hat quasi man hat quasi einen Kollegen gebrandmarkt, der eigentlich mit dem Fall überhaupt nichts zu tun hatte und musste dann kurz danach wieder zurückrudern und einräumen, sorry, aber es war der Falsche. Wir haben den Hammermörder noch nicht. Der Kollege, der verdächtigt wurde, ist entlastet und es handelt sich dabei nicht um den Mörder. Und das war natürlich auch sowohl für die Bevölkerung sehr schwierig, ne, weil es wurde so publiziert, als wäre es der Mörder definitiv, als auch für die Polizei, die dann damit leben musste, zum einen die Bevölkerung verunsichert zu haben und zum anderen natürlich einen Kollegen gebrandmarkt zu haben und eventuell dessen Karriere ein Stück weit auch beendet zu haben, obwohl derjenige überhaupt nichts getan hatte.
Genau.
Im Oktober 1985 ist dann doch jemand in Verdacht geraten, der eigentlich ja schon mal vernommen wurde, Toni.
Genau. Das war nämlich Norbert Pöke, der Leiter der Hundestaffel, ist das richtig?
Genau.
Genau, Leiter der Hundestaffel. Wir haben es schon gesagt, er kam bereits schon einmal in den Verdacht. Seine eigene Einheit gehörte auch zu den letzten, die eben durch diese ganzen ja, Überprüfungen hätten kontrolliert werden sollen. Und ja, erst als das stattfand, hat sich dann der Verdacht auf ihn verhärtet.
Genau.
Genau.
Und zwar wurden am Ludwigsburger Bahnhof Schließfächer geöffnet und durchsucht. Und in einem der Schließfächer wurde dann eine Polizeiuniform gefunden, die Verpackung einer Sturmhaube sowie ein Brief, der ausgerechnet an diesen Norbert Pöke adressiert war.
Genau. Und das führt dann zu einem weiteren Verhör. Pilke wird von der Soko Hammer verhört, schafft es aber, sich herauszureden. Er sagt, er habe die Uniform in das Schließfach getan, weil er zum Geburtstag seiner Schwiegermutter gefahren sei und dort die Uniform nicht hätte mitnehmen wollen. Es wurde zwar überprüft, ob die Schwiegermutter zu dem angegebenen Tag Geburtstag hatte, jedoch nicht verifiziert, ob der Verdächtige auch bei der Feier gewesen war. Ja, wie geht's dann weiter? Der Polizist, also Pöke, wird darum gebeten, im Krankenhaus in Marbach eine Blutprobe abzugeben und kommt dieser Aufforderung nicht nach. Er weiß aber, dass seine Dienstwaffe zu diesem Zeitpunkt gerade überprüft wird. Ja, wir haben diesen Norbert Pöke. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt können wir auch sagen, dass es sich hierbei tatsächlich um den Hammermörder handelt. Und ja, erzählt doch mal ein bisschen was über diesen Pöke.
Es handelt sich bei Norbert Pöke um einen Polizeiobermeister aus der Hundestaffel Stuttgart-Mühlhausen in Baden-Württemberg. Er hat sich zum Tatzeitpunkt, oder anders gesagt, er war irgendwo zwischen Anfang und Mitte 30, er war, glaube ich, 35 zu dem Zeitpunkt der Haupttaten. Und er war verheiratet mit einer ehemaligen Kriminalbeamtin und hatte drei Kinder ursprünglich. Norbert Pöke war eine sehr zwiespältige Persönlichkeit. Zum einen wurde er beschrieben als spießig, als sehr konservativ, aber auch sehr liebevoll im Umgang mit seiner Familie. Zum anderen haben ihn aber auch Nachbarn beschrieben als oft ruppig und rau, gerade wenn es in der Gegenseite um die gegenseitige Konversation ging, nachbarschaftliche Gespräche. Norbert Pöke hatte ursprünglich mal im Lotto gewonnen, als er noch sehr, sehr jung war. 36.000 D-Mark ist nach heutigem Verständnis nicht mehr allzu viel, aber damals hat es wohl gereicht, um sich zumindest den Start in ein Eigenheim aufzubauen. Leider hat er sich aber dabei sehr stark übernommen. Also er hat dann noch Geld gebraucht und hat sich sehr, sehr hoch verschuldet. Das ging sogar so weit, dass er sich von Nachbarn teilweise Geld geliehen hat. Er hat eine Scheune vermietet, die zu dem Haus gehört, die er dann wieder zurücknehmen wollte, wofür er dann auch Reparationen dann bezahlen musste an die Nachbarn, was er sich auch nicht leisten konnte. Er hat sehr stark über seinen Verhältnissen gelebt. Also er hatte sehr viele Luxusgüter, immer die neuesten technologischen Geräte in der Küche und so weiter, die er sich auch nicht hatte leisten können.
Genau.
Er litt wohl sehr stark auch unter den Wünschen von seinen Kindern. Die hatten wohl auch immer alles am neuen Spielzeug. Und sogar, was ich sehr interessant fand und auch sehr schockierend, für seine dreiköpfige Familie oder vierköpfige Familie, mit ihm dann fünf, hatte er tatsächlich zeitweise nur 250 € pro Monat zur Verfügung.
Ja, und damit klärt
Also
sich,
nach
glaube ich,
allen
die,
Abzügen.
Entschuldigung, damit klärt sich, glaube ich, die vermutlich, denke ich, auch für die Ermittler die Hauptfrage in diesem Fall. Einerseits steht eben schon seit längerer Zeit die Polizei selbst im Zentrum der Ermittlungen. Andererseits muss man sich eben doch fragen, warum sollte ein Polizist das überhaupt tun? Warum sollte er Menschen erschießen? Und warum sollte er zu Banken fahren, Banken überfallen und wirklich, ja, viel Geld rausnehmen? Also ich sage nicht, dass ein Polizeibeamter unbedingt gut verdient, aber die Zusammenhänge sind eben doch etwas, naja, etwas wackelig. Also das passt, wenn ich jetzt ein Ermittler zu der Zeit gewesen wäre, das hätte für mich einfach nicht zusammengepasst. Warum sollte ein Polizei sowas tun? Entschuldigung, ein Polizist so etwas tun, also Banken überfallen ausgerechnet und ja, diese seltsamen Taten begehen. Aber du hast es eben gerade gesagt, das war die Lebenssituation, in der sich Norbert Pölke befand. Diese, ja, er hat sich eben selbst übernommen, er hatte diesen Lottogewinn, hat dann aber sein Geld verloren und hat mit sehr, sehr wenig Geld gelebt. Und ich denke, dass ja, das macht ihn dann auf jeden Fall zu einem, wie sagt man es am besten? Ja, Hauptverdächtiger ist ja zu diesem Zeitpunkt wirklich schon mehr als ein Hauptverdächtiger, aber wir haben hier auf jeden Fall das Motiv und diesen merkwürdigen Zusammenhang zwischen Banküberfällen und einem Polizeiermittler. Der auch noch relativ weit oben steht eigentlich in der Rangliste, oder? Du hast gesagt, er war, welchen Rang hatte er in der Hundestaffel?
Polizeiobermeister.
Okay.
Und also in der Polizei ist es ja oft so, dass man, das weiß ich zufällig, weil ich Leute in der Polizei kenne, dass man schon auch in relativ jungen Jahren, wenn man sich entsprechend profilieren kann, schon relativ hohe Ränge bekleiden kann in der Polizei. Also da gibt es auch teilweise Leute mit Anfang, Mitte 20, die schon Polizeiobermeister oder sogar Wachtmeister sind. Und ja, also das würde sich dann auch hier mit decken. Aber er war ein Mensch, der sehr stark über seine Verhältnisse gelebt hat, dauerhaft, und diesen Lebensstandard mit allen Mitteln versucht hat zu halten. Also ihm war das dann irgendwann auch egal, ob er sich noch weiter verschuldet. Er wollte einfach sowohl nach außen hin als auch für sich selbst, wollte er einen entsprechenden Lebensstandard und einen entsprechenden Lebensstil pflegen. Und den aufzugeben war für ihn das Schlimmste. So kam es in den Ermittlungen dann rüber.
Genau, aber das war ja nicht der einzige Schicksalsschlag in seinem Leben.
Norbert Pölke hat relativ früh bereits eines seiner Kinder verloren, nämlich 1984 starb seine Tochter im Alter von 3 Jahren an einem Gehirntumor. Das ist wohl auch verhältnismäßig schnell gegangen. Also es war nicht so, dass sie jahrelang krank war. Klar, sie war ja auch erst 3, aber es ging verhältnismäßig flott, und die Kosten, die er hätte aufbringen müssen für die Behandlung seiner Tochter von entsprechenden Fachärzten, die hatte er einfach zu dem Zeitpunkt nicht. Und das Ganze wird umso dramatischer, wenn man bedenkt, dass seine Tochter wohl hätte gerettet werden können, wenn er in der Lage gewesen wäre, diese Ärzte zu bezahlen. Also er hat quasi einfach, er hatte kein Geld, um seine Tochter am Leben zu halten. Und dieser Tod von seiner 3-jährigen Tochter hat dann auch so eine Art Wendepunkt in seinem Leben dargestellt. Also bis dahin machen viele, die ihn gekannt haben, so eine Trennung zwischen teilweise ruppigen, aber doch sehr liebevollem und fürsorglichen Familienvater, der eigentlich immer mit allen gut stand, auch mit seinen Kollegen immer gut befreundet war. Und ab da hat er sich sehr, sehr stark in sich gekehrt, hat sich noch mehr auf seine Familie konzentriert als ohnehin schon. Und das ist so der Punkt, wo gesagt wurde, da wurde Norbert Pölke dann zum Mörder.
Genau. Ja, also wir haben hier ein, Naja, ein recht eindeutiges Täterprofil, denke ich, das man jetzt zu diesem Zeitpunkt erstellen kann. Er war eben ein Mann ohne Geld und er hatte diesen Schicksalsschlag in seiner Familie. Es dürfte klar sein, dass das natürlich keinesfalls das rechtfertigt, was er tut, aber ich denke, wir haben hier auf jeden Fall ja, Motive zusammen, an denen man so ungefähr absehen kann, wie er, naja, wie auch immer er vorher war, aber er ist auf jeden Fall zu diesem Hammermörder letztendlich geworden. Und ja, wir waren an diesem Zeitpunkt, dass er dann eben auch von der Polizei verdächtigt wurde. Seine Dienstwaffe wurde gerade überprüft, er wusste davon auch und er wusste, dass es nur noch wenige Tage dauern kann, bis er letztendlich überführt wird. Was er dann tat, er meldete sich in der ersten Oktoberwoche krank. Ich glaube, aus dieser Dokumentation ging hervor, dass er, also ich weiß, dass einer seiner Kollegen sich, glaube ich, über ihn beschwert hat, dass er wohl sehr oft krank gemacht hätte, oft nicht zur Arbeit erschienen ist. Und ich denke, da ist das vielleicht in dem Fall dann auch nicht so sehr aufgefallen. Und das war dann das letzte Mal, also dass er zum Dienst erschienen ist. Ja,
Also,
genau.
genau, also er hat sich krank gemeldet, wie du schon sagst, Toni, und er hat wohl dann noch angerufen. Das haben Kollegen von ihm ausgesagt. Er hat wohl noch angerufen, kurz vorher, also am Freitag, vor dem Montag, an dem er wieder hätte beginnen sollen, und hat dann gesagt, ja, ihm geht es soweit gut. Er kommt dann wieder zum Dienst, und das ist natürlich nie wieder passiert. Also er ist nie wieder zum Dienst erschienen. Er hat gemerkt natürlich, dass man ihn in Kürze überführen würde. Also, dass bald klar sein würde, dass er der gesuchte Mörder ist. Somit hat er dann am 13. Oktober 1985 zunächst seine Frau aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss gerichtet, als sie auf der Couch saß. Danach ist er in das Zimmer von seinem schlafenden ältesten Sohn, von seinem zweiten Kind, hat dieses Kind erschossen aus nächster Nähe. Also,
Genau.
das ist schon starker Tobak auch.
Ja.
Und dann hat er sich mit seinem jüngsten Kind nach Italien abgesetzt. Er hat seine Polizeihunde freigelassen. Die sind auch nie wieder aufgetaucht. Also die hat man auch nie wieder gesehen. Das konnte nie wieder festgestellt werden, dass das seine waren, obwohl man die gesucht hat. Und er ist dann in die Nähe von Brindisi nach Italien geflohen und hat dort mit seinem Sohn noch fast, ja, 10 bis 11 Tage gelebt. Oder neun, ja, kann man sagen, 9 Tage sowas gelebt, 9 bis 10 Tage. Und hat dann am 22.10. am Strand sowohl seinen jüngsten Sohn noch erschossen, als auch sich selbst dann.
Genau, und so starb Norbert Pilke dann letztendlich im Alter von 34 Jahren dort in Italien. Ja, das ist ein, ich weiß gar nicht, wie man es zusammenfassen kann. Es ist auf jeden Fall sicher einer der schockierendsten Fälle. Nicht nur wegen dieser recht ja, kaltblütigen Überfälle, wegen der Bankraube, sondern eben auch wegen dem, was Norbert Pilke dann seiner eigenen Familie angetan hat.
Es war für mich damals, der Fall stammt ja aus den 80ern und wurde dann populär in den 90ern durch einen Film, der ebenfalls Der Hammermörder hieß, mit Christian Redl in der Hauptrolle. Der wurde im ZDF ausgestrahlt, den habe ich damals gesehen, als ich glaube, 8 Jahre alt war oder so. Und das hat mich damals richtig, richtig fertig gemacht. Und mich macht der Fall heute noch fertig, eben wegen dieser heftigen Auflösung am Ende dann. Bis dahin ist er auch schon krass, aber gerade das Ende, dass seine ganze Familie sterben musste, und die Tatsache, dass er mit seinem Sohn noch in Italien war, da existiert auch noch ein Foto davon, wie er mit seinem Sohn in einem italienischen, also in einem italienischen, das sieht aus wie ein Vergnügungspark oder wie ein Zoo, mit einem Affen posiert, wo man auch schon sieht, dass er einfach erschöpft ist und fertig ist. Und das haben auch Zeugen, die ihn da noch gesehen haben, also italienische Kellner zum Beispiel oder Leute, die am Strand gearbeitet haben, haben eben auch ausgesagt, dass der Mann sehr, sehr erschöpft aussah und sehr, sehr traurig gewirkt hat. Der Sohn hat zu dem Zeitpunkt, was man so an Erkenntnissen hatte, wohl nicht mitbekommen, was seinem Bruder und seiner Mutter passiert war. Das ist noch ein Glücksfall, dass der Sohn das nicht gewusst hat. Er hat ihn da wohl relativ gut dann noch abgeschirmt und hat gesagt, ja, die kommen nach, die kommen nach. Und hat das Kind somit dann bei Laune gehalten. Und ja, und wenn man so diese Details sich so ein bisschen vor Augen führt, was da noch passiert ist in den letzten Tagen. Und Pöge ist dann auch an den Strand gefahren mit seinem PKW und hat im Wagen liegend dann erst seinen Sohn und dann sich erschossen. Auch da existieren noch Bilder davon. Also
Ich fand
es ist
das
wirklich, es ist wirklich schlimm.
ja. Ich fand das krass, das Foto zu sehen. Das gibt es in dieser einen Dokumentation ja, bei den größten Kriminalfällen zu sehen. Ich fand das irgendwie krass, einfach dieses Foto zu sehen, wie dort Norman Pölke dort tot und verblutet am Kopf liegt. Es war einfach für mich so ein ganz krasses Bild, was ich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, vor vielen Jahren, richtig so meinen Kopf eingebrannt hat.
Genau. Nur für die Akten Norbert übrigens, nicht Norman. Wir entschuldigen uns bei allen Norman Pökes auf der Welt. 5 Tage nach dem Mord wurden erst die Frau und die Kinder im Haus in Strümpfelbach gefunden. Und ich glaube, der Grund, warum überhaupt dort gesucht wurde, war eben, dass Pöke nicht mehr zum Dienst erschienen ist. Und ja, wir haben es, glaube ich, jetzt schon mehrmals angedeutet, aber es hätten auf jeden Fall während der Ermittlungen Fehler vermieden werden können. Christian, geh doch mal
Ja,
darauf ein.
also zum einen ging es darum, das haben wir jetzt nicht so genau besprochen bis jetzt, aber es gab einen Vorfall, wo Pöke wohl in der Nähe eines Tatorts angehalten wurde und auch kontrolliert wurde von seinen Polizeikollegen. Er sich dort aber rausgeredet hat und weil, wie das so eventuell, das werden wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen genauer diskutieren, unter Polizisten so ist, hat er sich rausgeredet mit einer fadenscheinigen Ausrede und das wurde nicht weiter verfolgt und er konnte dann einfach weiterfahren. Wäre man darauf genauer eingegangen, hätte man durchaus eine Verbindung zu den Raubüberfallen hätte verknüpfen können, hat man aber nicht gemacht. Ebenso wie bei dieser Sache mit der Bahnhofsaktion, haben wir ja vorhin erzählt, in Ludwigsburg am Bahnhof, wo dort in einem Schließfach die ganzen Sachen gefunden wurden und er auch da wieder konnte er sich rausreden mit irgendwelchen Begründungen, hat Toni ja vorhin, glaube ich, erläutert. Und auch dort hätte man einfach näher auf die Geschehnisse eingehen müssen, hat man aber nicht gemacht. Genauso wie halt auch, was Dominik vorhin gesagt hat, dass man einfach beim vierten Überfall einfach gar nicht darauf zunächst gekommen ist, dass es eventuell im Zusammenhang mit dem Hammermörder stehen könnte, obwohl es halt ein Banküberfall in der Nähe war von den anderen Raubüberfällen oder auch von den Morden. Nur weil halt der Tatablauf anders war, heißt es ja, wie sich ja später herausgestellt hat, nicht automatisch, dass es sich nicht um denselben Täter handeln könnte.
Genau. Ja, ich denke, eine Frage, die hier auf jeden Fall noch offen steht, oder würdest du zu den Hinweisen gerade noch was sagen? Ich weiß nicht, ob wir darauf schon eingegangen sind, aber letztendlich wurden ja die Fehler eben auch wirklich zugegeben. Das Innenministerium hat eingeräumt, dass die Beamte in der Sonderkommission eben ja Fehler begangen haben bei den Ermittlungen. Ich denke, eine Frage, die hier auf jeden Fall noch im Raum steht, warum überhaupt das Ganze? Also wir haben schon einigermaßen geklärt, warum es diese Raubüberfälle in den Banken gab. Pöke brauchte eben das Geld, aber warum überhaupt diese Morde? War es wirklich nur für die Fluchtwagen? Hätte es dort keine anderen Möglichkeiten gegeben? Hätte er nicht vielleicht sogar seine Macht als Polizist missbrauchen können? Gut, damit hätte er natürlich dann, ja, wäre wahrscheinlich aufgeflogen. Aber was denkt ihr,
Die
warum das Ganze? Warum diese Morde?
Frage, die ich mir stelle, ist, er ist ein Polizist und hat täglich mit schlimmen Geschehnissen wahrscheinlich zu tun. Gut, es ist eine Hundestaffel, aber gerade bei einer Hundestaffel, die sind ja auch dafür zuständig, um Leichen zu finden zum Beispiel. Und es wird sicherlich nicht selten vorgekommen sein, dass er in seiner beruflichen Karriere bis dato schlimme Sachen gesehen hat. Und dadurch stellt sich jetzt die Frage, ob er dadurch selber abgestumpft ist. Oder ob er dadurch vielleicht, ob es auch das Gegenteil bewirkt hat. Aber in diesem Fall würde ich fast sagen, dass er abgestumpft ist, weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass er einfach so, nur um an einem Fluchtwagen zu kommen, einfach kaltblütig Leute hinrichtet, die ja selber auch Familien haben etc. Und einfach nur für ein Fluchtfahrzeug, für ein Objekt, für einen Gegenstand. Er hat ja nicht mal die Leute ausgeraubt und deren Geld mitgenommen. Er hat einfach nur das Auto genommen und hat die dafür einfach hinterrücks erschossen. Und das finde ich schon, ist einfach eine krasse Sache. Also da.
Ja, ich denke, das war vor allem auch die Angst eben entdeckt zu werden bei den Taten oder irgendwelche Spuren zurückzulassen. Ich glaube, das ist der Grund, warum er in jedem Fall immer Mord als Methode der Wahl gewählt hat, eben auch um nicht gemeldet zu werden, sagen wir jetzt mal im Gegensatz zu seine Opfer bewusstlos zu schlagen oder irgendwo zu fesseln. Ich glaube, das Motiv war wirklich immer die Angst, dass er eben auffliegen könnte durch irgendwelche Hinweise. Aber für jemanden, der eben in eine Bank reinspaziert, mit dem Hammer dort die Scheiben einschlägt, wissen wir eigentlich, inwiefern er verkleidet war. Denn es wurden ja auf jeden Fall Profilbilder von ihm erstellt. Also muss ja ein Stück weit sein Gesicht immer zu sehen gewesen sein. Das passt eben auch wieder nicht so richtig zusammen. Also er ist auf jeden Fall immer große Risiken eingegangen. Auch eine ja, im Pistolenschuss verursacht ja eine Menge Lärm, wodurch er auf sich hätte aufmerksam machen können. Also, ja, ich weiß es nicht.
Also was ich glaube, da muss man ein bisschen weiter jetzt zurück in die Vergangenheit nochmal. Was interessant noch ist zu erwähnen, Norbert Pölke hat mit, geht nicht genau aus den Unterlagen hervor, wann es war, aber ich glaube so zwischen 14 und 17 einen Selbstmordversuch unternommen. Er hat also sich die Pulsadern aufgeschnitten. Wohl auch, weil er als Kind schon ein starker Außenseiter war. Die Familie von ihm galt immer so ein bisschen als asozial und als Randgruppe der Gesellschaft, wurde so ein bisschen gemieden. Er wurde wohl auch sehr, sehr oft, wurde ihm verboten, mit Schulkameraden zu spielen, beziehungsweise die Eltern haben dann gesagt, ich will nicht, dass du mit dem spielst, mit dem Pölke-Jungen. Und daraus resultierte dann der Selbstmordversuch. Und Norbert Pölke hat schon in frühester Kindheit versucht, sehr stark auf sich aufmerksam zu machen, mit Mutproben zum Beispiel oder damit, dass er sich eben sehr, sehr stark versucht hat zu profilieren vor seinen Klassenkameraden, um eben akzeptiert zu werden. Und Leute aus der Zeit, auch Leute aus seiner ersten Lehre, er hat eine Ausbildung gemacht, die er dann abbrechen musste, weil er gefeuert wurde, weil er einfach nicht mehr zum Dienst erschienen ist. Auch da wurde oftmals bescheinigt, dass Norbert Pölke jemand ist, der sehr stark nach seinen eigenen Regeln lebt und dass der sich sehr, sehr wenig unterordnet, beziehungsweise der sich von niemandem was sagen lässt. Und ich glaube, so diese Geisteshaltung, dieses ein Stück weit gegen alles oder sich an keine Regeln halten und nur seine eigenen Gesetze befolgen, in Verbindung mit dem Tod von seiner jüngsten Tochter, hat, glaube ich, dazu geführt, dass irgendwo in seinem Kopf sich ein Schalter umgelegt hat und er diese ganzen Taten, das ist aber jetzt nur meine Spekulation und meine Vermutung, diese ganzen Taten in seinem eigenen Kosmos irgendwie dadurch rechtfertigen konnte, dass er gesagt hat, okay, ich mache das, um meiner Familie zu helfen. Für ihn war das, glaube ich, in dem Moment, so könnte ich es mir vorstellen, nicht mehr wirklich wichtig, dass er da Leute umbringt. Und auch, das zeigt ja auch der letzte Raubüberfall, wo er dann wirklich komplett scheinbar resigniert hat und wirklich dann ohne Maske, ohne Waffe, ohne alles. Also eine Waffe hatte er ja, aber hat sie nicht mehr sichtbar bei sich getragen. Er ist dann einfach reinspaziert, hat sich kurz vorm Schalter maskiert und hat dann den Überfallversuch vorgenommen. Für mich klingt das alles so ein bisschen danach, er hat dann endgültig den Bezug zur Realität verloren und hat einfach nur noch versucht, irgendwie an Geld zu kommen, um dann vielleicht zu fliehen oder vielleicht auch gar keinen Plan mehr gehabt, wie es danach weitergeht. Das ist dann alles, führt dann alles zu weit. Aber das ist so, wenn man sich die Kindheit anschaut und wenn man sich anschaut, wie seine Vergangenheit gelaufen ist, ergibt es zumindest ein halbwegs nachvollziehbares Bild.
Glaubt ihr, dass dass seine Taten weitergegangen wären, wäre der Verdacht nicht auf ihn gelenkt worden?
Ich bin mir fast sicher. Ich bin mir fast sicher, dass es weitergegangen wäre, weil man hat ja auch gesehen, er hat 78.000 Mark erbeutet bei seinem zweiten Fall. Und diese 78.000 Mark haben scheinbar nicht allzu lange gehalten, aufgrund eben seines ausschweifenden Lebensstils. Und jemand, der so an Geld und an Luxus gewöhnt ist, Luxus in seinem Umfeld betrachtet, der braucht ja immer wieder neues Geld.
Ich glaube nicht, dass er weitergemacht hätte. Du hast ja gerade gesagt, er hat dann eben bei seinem letzten Überfall schon entschieden, nicht mal mehr eine Maske zu tragen. Und ich glaube schon, dass es bei ihm so eine gewisse Steigerung darin gab. Also er hat das jetzt nicht gesehen, als das ist ab jetzt mein, weiß nicht, wöchentlicher oder monatlicher Job, sondern er hat eben schon irgendwie sowas, vielleicht irgendwie was Finales in diesem letzten Überfall gesehen. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Also wären wir jetzt davon ausgegangen, dass diese Ermittlung gar nicht gegeben hätte in seine Richtung, vielleicht wäre er dann eben auch nicht ohne Maske reinspaziert. Vielleicht war das ja wirklich eine Art, naja, nicht unbedingt eine Herausforderung, aber vielleicht so ein Schrei danach, das entweder zu Ende zu bringen, also entweder ganz oder gar nicht. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass er es ewig so durchgezogen hätte. Ich glaube auch nicht, dass man das unbedingt kann. Also ich glaube, es hätte schon irgendwo eine Grenze geben müssen. Einfach aus praktischer Sicht, also einfach, ja, er musste natürlich auch immer eine bestimmte Menge Geld nach Hause bringen und die jedes Mal erklären. Er hatte ja eine Frau, die, wie wir gesagt haben, selbst Ermittlerin war. Und sie selbst schien ja dann eine gewisse Vorahnung zu haben. Also auch sie hatte ja dann einen Verdacht, beziehungsweise was hat er eigentlich gesagt, woher er das Geld hat?
Er hatte einen Nebenjob, also den hatte er tatsächlich. als Wachmann und hat dort mit einer Gehaltserhöhung sozusagen ein bisschen flaniert und hat dadurch die höheren Einnahmen so ein bisschen kaschiert. Aber also es gab den Nebenjob tatsächlich, das ist nachgewiesen. Aber natürlich die Einnahmen, die er da bekommen hat, stehen natürlich in keinem Verhältnis zu dem, was er teilweise bei den Raubüberfällen erbeutet hat. Aber die Frau hatte sich dann schon gewundert, weil die es wahrscheinlich auch vorher anders gewohnt war. Und dann hatte sie dann, man geht davon aus, man kann es heute nicht mehr nachvollziehen, aber man geht wohl davon aus, dass sie auch den Beitrag bei Aktenzeichen XY gesehen hat. Und das Ganze so zeitlich so ein bisschen miteinander verbunden, aber auch dort hat er sich dann halt, wie gesagt, wieder rausreden können, wie das scheinbar sich durch diesen ganzen Fall zieht, dass er ja, scheinbar einfach auch viel Glück hatte, muss man auch scheinbar dazu sagen, weil so kann man eigentlich normalerweise gar nicht durchkommen. Und da stellt sich mir die Frage, ob er teilweise durchgekommen ist, so, weil er halt ein Polizist war.
Ja, und glaubt ihr, er hat den Mord an seiner Frau letztendlich vielleicht begangen, weil sie eben den Verdacht hatte und vielleicht sogar gedroht hat, zur Polizei zu gehen? Also das kann man ja auch nicht ganz ausschließen, weil es war ja natürlich am Ende keiner mehr da, um Fragen zu stellen.
Es gibt tatsächlich angeblich Hinweise darauf, dass es an diesem Tag, wo er seine Frau umgebracht hat, zu einer Konfrontation zunächst gekommen ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man da jetzt darauf gekommen ist. Es hat sich irgendwie nicht so ganz bei den Recherchen ergeben, aber es gibt wohl ein paar Hinweise darauf, dass die Frau ihn an diesem Tag zur Rede stellen wollte,
Okay.
diesbezüglich.
Kann sich natürlich im Haus abgezeichnet haben, dass es vielleicht einen Kampf gab oder so, aber das kann natürlich dann auch wieder direkt mit dem Mord, wobei ich denke mal, den Mord hat er vielleicht auf eine Art gemacht, dass sie es halt nicht hat kommen sehen. Und ich denke, die Tatsache, dass er eben ein Kind am Leben gelassen hat, erklärt sich dadurch, man könnte natürlich wieder Spekulationen anstellen, dass er unbedingt eins behalten wollte, dass er vielleicht Verlustängste hatte, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass er vielleicht auch einfach eine Geisel wollte und zu dem Zeitpunkt noch geplant hat, sich nicht selbst umzubringen, zusammen mit
Man
dem
merkt
Kind.
auf jeden Fall, wie Pölke selbst im Laufe der Zeit immer mehr verzweifelte, wahrscheinlich an diesen ganzen Geschehnissen. Das merkt man so richtig. Dominik hat es vorhin noch beschrieben, so gerade am Ende dieser ganzen Geschehnisse, wie er einfach nur noch down wirkte und schlapp wirkte, auch auf die Leute da in Italien. Und man merkt das richtig auch. Bloß ich frage mich trotzdem, du hast es gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Ich stelle mir wirklich die Frage, warum er seine Familie umgebracht hat. Wollte er dem Ganzen ein Ende setzen? Er dachte, wenn er nicht mehr zur Familie gehört und gefasst wird, dann sollen die anderen auch keine Familie mehr sein. Das hört man ja zum Beispiel oft. Oder war es tatsächlich, weil die Frau den Verdacht hatte und er dann das auch nicht anders mehr rechtfertigen konnte? Also mich würden wirklich in diesem Fall die Motive interessieren, warum die Familie mit dran glauben musste.
Meine Theorie war
Also
eigentlich die
ich.
ganze Zeit lang, dass er, also ich habe bei ihm eher an so einen Täter gedacht, der einfach nicht wollte, dass die Familie davon erfährt, dass er der Mörder ist. Und da gibt es eben nur eine Methode, um das endgültig zu verhindern. Also ich denke, oder das ist zumindest meine recht lose Theorie, dass er seine Familie ermorden wollte, bevor sie irgendwas davon erfahren können, sodass eben keiner von ihm
Ja,
enttäuscht ist.
das klingt auf
Also
jeden Fall logisch.
ja, so wie er beschrieben wurde, ja, mit der Liebe zu seiner Familie, und die Familie war ja für ihn eigentlich so alles. Es war ja für ihn das Wichtigste in seinem Leben, so beschreiben ihn die Leute, die ihn gekannt haben. Aber man weiß natürlich nicht, was in einem derartig kranken Kopf am Ende dann vorgegangen ist. Die Gedankengänge sind nicht nachzuvollziehen, aber klar, denkbar wäre, dass er nicht wollte, dass seine Familie schlecht von ihm denkt. Ich glaube, das war sogar ein Faktor mit dabei. Ich glaube aber auch, dass er seine Familie definitiv am Leben gelassen hätte, wenn er irgendwo noch einen Weg erkannt hätte, um da wieder rauszukommen. Ich glaube, ein Stück weit wollte er sie vielleicht auch davor bewahren, vor dem Leben danach, vor dem Leben als Familie eines Massenmörders, muss man ja schon sagen. Das war, glaube ich, ein Grund. Und zum anderen, vielleicht war er auch ein Stück weit egoistisch, dass er gesagt hat, okay, wenn es ohne mich weitergeht, dann soll es gar nicht weitergehen. Dann will ich auch, dass meine komplette Familie nicht mehr weiterlebt. Es ist schwer nachzuvollziehen. Was mir sehr zu denken gibt, ist eben, warum flieht er mit seinem Sohn? Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als er seine Frau und seinen ersten Sohn umgebracht hat, wusste er schon, dass es nicht mehr weitergeht. Wollte er nochmal seine Kindheit aufleben lassen? Weil tatsächlich ist er als Kind, so ist es auch in dieser Dokumentation über die größten Kriminalfälle beschrieben worden, ist er als Kind mit seinen Eltern ab und an mal nach Italien gefahren in den Urlaub, und wohl dort hat er seine wenigen wirklich glücklichen Stunden in der Kindheit
Ja.
verlebt, weil er eben nicht der Außenseiter war, weil er nicht diese ständigen Streitigkeiten von seinen Eltern, die auch stattgefunden haben, da so mitbekommen hat, weil er einfach mal aus dem Alltag rauskam und jemand anders sein konnte in einer anderen Gemeinde. Und ich glaube, dass diese glücklichen Kindheitserinnerungen für ihn in den letzten Tagen maßgeblich waren, um eben nochmal mit seinem Sohn dahin zu fahren, um zu versuchen, vielleicht kurz vor dem Tod, den er wahrscheinlich da schon geplant hatte, nochmal ein paar glückliche Momente zu erleben.
Ich fand auch die Frage, ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, in den ganzen Schilderungen, die es da gab, sowohl bei den ganzen Quelltexten als auch in der Dokumentation, wirkte die Familie so extrem eng verbunden, so ein richtig enger Familienverbund. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, ob er nicht hätte auch mit seiner Familie hätte fliehen können. So wie er es mit seinem Sohn gemacht hat, ob er es nicht vielleicht auch mit der ganzen Familie hätte tun können. So wie das alles geschildert wurde, hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass die, selbst die Frau vielleicht da nicht abgeneigt gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Aber es ist abstrakt gedacht, aber ich fand es halt ein
Das
bisschen
ist, ja,
komisch.
es wurde ja kurzzeitig auch spekuliert, ob die Frau nicht vielleicht eine Mittäterschaft hat oder zumindest eine Mitwisserschaft, weil
Ja.
es ist ja gesagt worden, die Frau hat wohl auch diese Aktenzeichen XY-Folge gesehen. Wie man das erkannt hat, ging nicht draus hervor, aber das wurde wohl spekuliert und dann wurde sie kurzzeitig verdächtigt, dass sie eben Bescheid weiß und dass sie vielleicht sogar die Taten mitgeplant hat. Das wurde aber dann später auch wieder verworfen.
Ja,
Also das wurde der wurde nicht verfolgt, der Verdacht.
ich könnte mir das in dem Fall auch wirklich schwer vorstellen, dass das, also vielleicht noch, wenn es wirklich nur Mann und Frau wären, dass sie dann eben wirklich entscheiden, okay, wir machen
Und ihren
das
Tat.
wie im Film, genau, wir flüchten zusammen und ja, keine Ahnung, leben in Italien weiter. Aber bei einer Familie mit Kindern, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie zugestimmt hätte, komm, wir bringen all unsere Kinder in Gefahr und gehen mit denen zusammen auf Flucht und werden vielleicht
Ja.
verfolgt und so. Das kann ich mir, also so ein Szenario kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Aber bevor es ihre Familie verliert?
Naja, ihren Mann in dem Fall, von dem sie dann erfahren hätte, dass
Ja.
er 3 Morde begangen hat. Also ich könnte es mir, ja, ich denke, vielleicht auch wegen ihrer Berufung, weil sie ja eben selbst in der Polizei gearbeitet hat, denke ich, wäre für ihn zumindest
Nochmal
das Risiko höher gewesen, dass sie ihn gemeldet hätte.
abstrakt gedacht, vielleicht hat er sich auch selbst als Erlöser für die Familie gesehen. Wenn er jetzt verhaftet worden wäre, dann wäre ja die ganze Schuldlast auf Kinder und Frau übergegangen.
Ja.
Vielleicht wollte er das einfach nicht.
Ja, das hätte natürlich auch sein können, aber in dem Fall wäre es dann schon ein sehr egoistischer Gedanke. Ich fliehe
Er
mit
macht
meinem
eh
einen
einen
Sohn
egoistischen
und
Eindruck.
weil ich.
Ich finde, er macht generell einen egoistischen Eindruck.
Ja, aber dann hätte dieser Erlösergedanke nicht so wirklich gepasst. Also ich denke, die Tatsache, dass er eben mit einem Sohn nach Italien geflohen ist und ich denke, er hat sich das vielleicht wirklich vorgestellt, dass die dort ein gutes Leben führen. Ein Sohn behält er vielleicht, weil der sein Nachfolger wird oder irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung, gibt es ja alle möglichen Gedanken, damit die Familie nicht ganz ausstirbt oder irgendwas. Aber eben auch vielleicht dieses, man braucht eine Geisel, falls es eben doch hart auf hart kommt. Und ich denke schon, dass er sich vorgestellt hat, dass er in Italien dann ewig mit ihm weiterleben kann und dann erst gemerkt, dass das eben nicht kann. Vor allem nach dieser letzten Tat, seine Familie ermordet zu haben.
Ich habe gerade so das Bild vor Augen, wie Dominik ja schon geschildert hat, gerade weil Pöke seine wenigen schönen Tage in seinem Leben als Kind in Italien verbracht hat und dass er dann gerade mit dem jüngsten Sohn dahin geht, um ihm vielleicht einfach zu zeigen, wie er seine schönsten Lebenstage verbracht hat und ihm das vielleicht auch geben wollte. Weil es war ja, wie gesagt, so, dass, was Dominik geschildert hat, dass sie halt auch dort Aktivitäten noch gemacht haben
Ja.
vor dem Selbstmord und dem Mord. Und das ist halt auf mich schon so wie
Ja.
so ein. Wie so ein Abschiedsbild einfach wirkt. Ich zeig dir Sohn, ich zeig dir das, das waren meine schönen Momente im Leben, so kann das Leben auch sein, aber hier ist dann Schluss, sozusagen, so in dem Sinne.
Genau, apropos, hier ist dann Schluss. Ich denke, ja, wir haben eigentlich heute alles zu dem Fall gesagt. Habt ihr denn noch was, bevor wir zum Ende kommen?
Ich bin durch.
Also vielleicht abschließend noch eine Anmerkung. Ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, Pöke hat eine Ausbildung angefangen, die er dann nicht zu Ende führen konnte, weil er gefeuert wurde, weil er einfach als sehr, sehr faul beschrieben wurde und nicht zur Arbeit erschienen ist. Wie kann so jemand, der scheinbar chronisch arbeitsscheu war und nur nach seinen eigenen Regeln gelebt hat, wie kann so jemand in den Polizeiapparat
Er
kommen
hat
und
ja
dann auch
auch,
noch relativ weit nach oben
er
kommen?
hat
Das
ja
ist
aber
so
auch
eine
die.
Frage, die ich mir so stelle.
Hattest du es mitbekommen? Er hatte tatsächlich auch zum Beispiel diese Prüfung für die Polizeianwärterschulung, was auch immer, wie man das
Im
nennt,
zweiten Anlauf erst geschafft.
auch im zweiten Anlauf erst geschafft, ja.
Ja. Also das ist nochmal sowas, da könnte man auch gut drüber spekulieren. Das ist vielleicht sowas zum Nachdenken. Wie kann es sein, dass jemand, der scheinbar wirklich keine Lust auf Arbeit hat, in dem Polizeiapparat mit in relativ jungen Jahren schon Polizeioberführer wird in der Hundestaffel? Also klar.
Genau. Okay, dann war es das für den heutigen Fall. Der Hammermörder, ein recht bizarrer Fall mit fragwürdigen Motiven und natürlich dem schockierenden Zusatz, dass sich der Täter als, ja, selbst als Polizist entpuppt hat, eine Gemeinde, eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzt hat für 2 Jahre mit seiner Reihe an Morden. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Toni und ihr seid
Christian, auf Wiederhören.
Und Dominik, bye bye.
Folgt uns auf Twitter @truecrimeger. Tschüss.
Sehr gut, sehr gut.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.